könnte der Weg zur ultimativen Freiheit bedeuten, dass du einfach aufhörst, deinen eigenen Verstand zu benutzen?
Das ist eine wahnsinnige Vorstellung, oder?
Total. Also, dass du all dieses logische Abwägen, diese ewigen Pro- und Kontralisten und das endlose Analysieren, dass du das einfach komplett über Bord wirfst.
Genau. Und genau das behauptet der Text, den wir uns heute für unsere Tiefenanalyse vornehmen.
Richtig. Und um das zu beweisen, wirft der Autor wirklich also historische Figuren wie Mao Zedong, Immanuel Kant und ein ganzes Pantheon an griechischen Göttinnen in so einen einzigen, irren philosophischen Mixer.
Ja, es ist ein wilder Ritt.
Absolut. Das Ziel von dem Ganzen, eine revolutionäre Neudefinition dessen, was es eigentlich heißt, frei zu sein. Und damit hallo und willkommen zu unserem heutigen sehr intensiven Blick auf dieses Thema. Du als Zuhörer bist heute quasi live dabei, wie wir ein wirklich unfassbar dichtes philosophisches Fragment entschlüsseln.
Mhm. Wir sezieren heute nämlich ein Zitat von Ares Blütenrein, datiert auf den 6. Juli 2026. Das Ganze entstammt einem Werk, das noch im Entstehen begriffen ist, von Henrik Digoyer mit dem Titel »Eingefügter Text«.
Okay, und worum geht's da im Kern?
Blütenrein spricht hier von der sogenannten Freiheit. Und ganz wichtig, er schreibt das bewusst mit einem Y.
Ah, okay, also nicht die normale Freiheit.
Genau. Er definiert diese Freiheit nämlich nicht als irgendwie politische oder physische Unabhängigkeit, sondern als ein, ich zitiere, Urvertrauen jenseits von Raum und Zeit.
Wow, das ist mal ein radikaler Anspruch.
Absolut. Und er liefert uns in diesem extrem verdichteten Textfragment quasi eine Handlungsanweisung, wie wir genau dieses Urvertrauen erreichen können.
Und diese Handlungsanweisung, die beginnt direkt mit einem paradoxen Paukenschlag, würde ich sagen. Der Autor warnt uns nämlich davor, Sklaven unseres eigenen Intellekts zu werden.
Richtig.
Er schreibt, wir müssen vermeiden, jetzt kommt ein langes Zitat, Opfer der erkenntniskünstlerisch notwendigen Subjekt-Objekt-Spaltung zu werden.
Ein ziemlicher Brocken, ja.
Puh, ja. Lass uns das mal kurz entpacken. Wenn man sich das im Alltag so anschaut, ist diese Subjekt-Objekt-Spaltung ja eigentlich unser absoluter Standardmodus, oder?
Ja, das machen wir ständig.
Genau. Wenn du als Zuhörer zum Beispiel gerade in einer Lebenskrise steckst, sagen wir mal, du überlegst ernsthaft, deinen Job zu kündigen, dann versuchst du ja unweigerlich, das Problem von außen zu betrachten.
Mhm.
Du bist also das denkende Subjekt und dein Job, dein Leben, ist quasi das Objekt, das du analysierst. Du machst dir da eine Excel-Tabelle mit Vor- und Nachteilen und ja, du berechnest dein eigenes Leben, als wärst du gar nicht wirklich ein Teil davon.
Das ist ein super Beispiel. Die Philosophie des Westens also, die treibt dieses Konzept ja eigentlich seit Descartes auf die Spitze.
Ich denke, also bin ich.
Exakt. Das hat uns über Jahrhunderte beigebracht, dass der intellektuelle Abstand zur Welt, also diese Distanz, die einzige valide Methode ist, um die Wahrheit zu finden.
Weil Emotionen als unzuverlässig gelten.
Richtig. Wir haben gelernt, dass Intuition uns in die Irre führt. Nur der kühle Verstand, der den Betrachter fein säuberlich vom betrachteten Objekt trennt, liefert echte Fakten.
Was uns ja auch enormen technologischen Fortschritt gebracht hat.
Zweifellos. Aber Blütenrein argumentiert eben, dass genau dieser Modus, wenn wir ihn auf unser eigenes inneres Leben anwenden, uns total von der Welt entfremdet.
Er macht uns zu Beobachtern unserer selbst.
Genau. Und wir werden dadurch völlig unfähig, dieses tiefe Urvertrauen, diese Freiheit überhaupt zu spüren.
Okay, aber da muss ich jetzt direkt mal reingrätschen. Wir sitzen doch genau jetzt hier, in diesem Moment, und analysieren einen extrem komplexen philosophischen Text.
Ja.
Wir zerlegen den in seine Einzelteile, wir argumentieren hin und her. Das ist doch pure intellektuelle Arbeit. Wenn uns der Text jetzt explizit sagt, wir sollen die Versklavung durch den Intellekt verhindern, torpedieren wir dann nicht gerade unser komplett eigenes Vorhaben? Verlangt Blütenrein von uns, einfach, naja, aufzuhören zu denken?
Nee, nicht ganz. Der Schlüssel liegt hier in einem kleinen, aber wirklich essentiellen Adjektiv, das Blütenrein verwendet. Er nennt diese Subjekt-Objekt-Spaltung nämlich Erkenntnis künstlerisch notwendig.
Ah, also ist sie doch wichtig.
Genau. Er leugnet überhaupt nicht, dass der Verstand eine Funktion hat. Erkenntnis ist für ihn eine Kunst. Und der Intellekt ist eben das Werkzeug, mit dem wir diese Kunst ausüben.
Verstehe.
Die Warnung lautet also nicht, wirf das Werkzeug weg. Die Warnung lautet, werde nicht sein Opfer, werde nicht sein Sklave.
Weißt du, das ist ein bisschen so, als würdest du blind deinem GPS im Auto vertrauen.
Ein guter Vergleich.
Es ist ein großartiges Werkzeug, das dir hilft, dich in einer völlig fremden Stadt zurechtzufinden. Aber wenn du aufhörst, selbst aus dem Fenster zu schauen und nur noch stur auf diesen Bildschirm starrst, dann fährst du irgendwann unweigerlich in einen Fluss.
Richtig. Der Verstand ist unser GPS für die Realität, aber wir müssen halt selbst am Steuer bleiben. Wir dürfen nicht die Maschine entscheiden lassen, wo die Reise eigentlich hingeht.
Denn wenn du dein ganzes Leben nur durch das GPS deines Verstandes navigierst, dann lebst du eigentlich in einer reinen Simulation der Realität, oder?
Ganz genau. Du spürst die Straße unter dir gar nicht mehr. Um die Freiheit zu erlangen, musst du diese Distanz überwinden.
Du musst akzeptieren, dass du nicht getrennt von der Welt bist.
Ja. Du musst aufhören, dein eigenes Leben als so ein logisches Problem zu betrachten, das man einfach lösen kann.
Okay. Aber wenn wir jetzt den Intellekt als unseren obersten Richter absetzen, dann entsteht ja unweigerlich ein Vakuum. Irgendetwas muss doch an seine Stelle treten, um unsere Entscheidungen zu lenken.
Und genau hier wird der Text geradezu rebellisch.
Ja, hier wird's wirklich interessant. Blütenrein sagt nämlich, wir dürfen der moralischen Mehrheit nicht erlauben, uns unseren Achtungs-Zen-Weg der Transzendentalie der Gutheit zu verbieten.
Ein toller Satz.
Ein Wahnsinnssatz. Anstatt uns also anzupassen, sollen wir nur noch unserer eigenen Intuition vertrauen. Und um das irgendwie zu veranschaulichen, rekrutiert er ein regelrechtes mythologisches Pantheon.
Eine Art Superheldenteam für die Seele.
Exakt. Aber bevor wir zu diesen Göttinnen kommen, kannst du uns mal kurz diesen Begriff Transzendentalie übersetzen? Das klingt nach sehr schwerer akademischer Kost.
Ja, das ist es eigentlich auch. In der klassischen Philosophie, denk da mal an Platon oder das frühe Mittelalter, da sind Transzendentalien die grundlegendsten Eigenschaften des Seins überhaupt.
Okay.
Alles, was existiert, wird durch diese ultimativen Filter betrachtet. Das Wahre, das Schöne und das Gute. Das sind keine bloßen Ideen, das ist quasi das Fundament der Realität.
Und was macht Blütenrein jetzt damit?
Er nimmt dieses klassische Trio und entreißt es komplett den Händen dieser trockenen Verstandesphilosophie. Die Gutheit ist bei ihm eben kein moralischer Regelkatalog der Gesellschaft mehr, sondern ein Zen-Weg.
Ein Weg des Fließens.
Genau. Eine innere Erfahrung, die sich dieser starren moralischen Mehrheit ganz aktiv entziehen muss.
Gut zu sein bedeutet also nicht mehr den Erwartungen der Nachbarn oder der Gesellschaft zu entsprechen, sondern einen eigenen, fast meditativen Weg zu finden.
Richtig.
Und dann geht er über zur Wahrheit und zu Schönheit. Und hier holt er jetzt die griechische Mythologie ins Boot. Er setzt die Intuition nämlich direkt mit der Göttin Athene gleich. Er nennt sie die Archontin der Transzendentalität der Wahrhaftigkeit.
Und Archontin bedeutet ja so viel wie Herrscherin oder Befehlshaberin.
Er macht die Intuition also zur obersten Herrscherin über die Wahrheit. Das ist doch extrem radikal, oder? Intuition direkt mit göttlicher Wahrheit gleichzusetzen.
Es ist ein massiver Paradigmenwechsel. Normalerweise würden wir in unserer Gesellschaft ja sagen, die Wahrheit, die finden wir durch Fakten, durch Daten und knallharte Logik.
Mhm.
Blütenrein sagt. Nein. Die tiefste, unumstößliche Wahrheit deines Lebens, die findest du nur durch ein mythologisches, intuitives Spüren. Athene steht in der Mythologie zwar auch für Weisheit und strategisches Geschick, aber sie agiert eben aus einer göttlichen Klarheit heraus, nicht aus kleingeistigem Kalkül.
Krass. Und für die Schönheit rekrutiert er dann Danae, die Archontin der Transzendentalie der Schönheit.
Weißt du noch, wer das in der Mythologie war?
Ja, das war doch die Figur, die von Zeus in Form eines goldenen Regens aufgesucht wurde, oder?
Ganz genau.
Sie steht also für die pure Empfänglichkeit, dieses völlige Zulassen des Göttlichen.
Richtig.
Und um das Ganze dann noch abzurunden, fordert er uns auf, die, Zitat, goetheanistische Pandora zu umarmen. Das finde ich extrem spannend. Pandora ist ja eigentlich das klassische Warnschild der Mythologie. Öffne bloß die Büchse nicht, sonst entweicht das reine Chaos.
Ja, aber er verknüpft das mit Goethe. Und Goethe hatte einen völlig anderen Blick auf die Natur. Für ihn war die Natur eine überbordene, widersprüchliche, lebendige Kraft.
Wenn wir diese Figuren jetzt also alle zusammensetzen, was für ein Bild ergibt sich da für unseren inneren Kompass?
ein völlig neuer. Wenn wir das mit dem Gesamtbild verknüpfen, dann liefert Athene uns die Wahrheit durch Intuition. Danae ermöglicht es uns, die Schönheit der Welt in völliger Hingabe zu empfangen, ganz ohne sie tot zu analysieren.
Und Pandora?
Die goetheanistische Pandora lehrt uns, das Chaos, das Unkontrollierbare und die gewaltige Lebendigkeit der Welt nicht wegzusperren, sondern sie als Quelle der Kraft zu umarmen. Wir ersetzen diese sterile Logik also durch ein lebendiges mythologisches Spüren.
Intuition, Hingabe, das Chaos der Natur, das klingt wunderschön, das klingt harmonisch. Aber, und da müssen wir ehrlich sein, das echte Leben lässt sich halt nicht in so saubere philosophische Schubladen packen.
Leider nicht, nein.
Das Leben ist chaotisch und voller Widersprüche. Wenn wir jetzt also nicht mehr unseren Verstand nutzen dürfen, um diese Widersprüche, sagen wir, in einer Beziehung oder im Job irgendwie wegzuargumentieren, was machen wir dann mit all den ungelösten Konflikten in uns?
Da zündet der Text jetzt seine wildeste Stufe.
Absolut. Ich lese diesen Satz jetzt mal stückweise vor, weil die Kombination dieser Konzepte, die ist wirklich atemberaubend. Er schreibt, man soll, Zitat, wie Mao Zedong die Widersprüche in ihrer Empfindung in den Sümpfen der Styx phänomenal anschauend lösen.
Ja.
Und kurzer Disclaimer für dich als Zuhörer, wir klammern hier die historische und politische Realität von Mao Zedong natürlich komplett aus. Wir beziehen hier überhaupt keine Stellung, sondern wir konzentrieren uns jetzt rein auf diesen philosophischen Querverweis im Text.
Ganz wichtig, ja.
Also, warum taucht Mao plötzlich in diesem mythologischen Sumpf auf? Das ist doch völlig absurd.
Auf den ersten Blick ja, aber der Text verweist hier eindeutig auf Maos bekannten philosophischen Aufsatz über den Widerspruch.
Ah, okay.
Die Kernidee darin, und die stammt eigentlich aus der marxistischen Dialektik, besagt, Widersprüche sind kein Fehler im System, sie sind der eigentliche Motor jeder Entwicklung.
Ohne Widerspruch keine Bewegung.
Genau, ohne Widerspruch gibt es kein Leben. Und Blütenrein überträgt dieses politische Konzept jetzt auf unsere innersten Gefühle, auf unsere Empfindungen.
Also wenn du als Zuhörer das Gefühl hast, du steckst fest, du sehnst dich nach absoluter Freiheit, brauchst aber gleichzeitig diese tiefe Sicherheit einer festen Bindung oder du liebst einen Menschen, aber die Beziehung tut dir eigentlich gar nicht gut, Der Verstand würde jetzt sofort Alarm schlagen und sagen, Achtung, logischer Fehler, wir müssen diesen Widerspruch sofort auflösen, am besten durch eine ganz klare, harte Entscheidung.
Exakt. Der Intellekt will sofort reparieren. Aber Blütenrein verortet diese Widersprüche eben in den Sümpfen der Styx.
Das Styx, der Grenzfluss zur Unterwelt.
Richtig, in der griechischen Mythologie der Fluss zwischen der Welt der Lebenden und den Toten. Ein Sumpf ist trüb, er ist gefährlich, man sieht den Grund nicht. Und das ist eine brillante Metapher für unser Unbewusstes.
Okay, das leuchtet ein.
Von extrem widersprüchlichen Emotionen mit der Schaufel unseres rationalen Intellekts trocken zu legen, dann zerstören wir sie eigentlich nur.
Und deshalb sollen wir sie laut Text phänomenal anschauen. Das bedeutet dann wohl, wenn ich das richtig verstehe, ich nehme diesen Schmerz, diese Angst, diesen Widerspruch einfach nur als Phänomen wahr.
Genau.
Ich lasse das Gefühl einfach Sumpf sein, ohne sofort ein Betonfundament gießen zu wollen. Ich betrachte es, ohne es direkt in gut oder schlecht einzuteilen.
Das ist der allererste Schritt zur Lösung. Du betrachtest den Widerspruch aus der Position des absoluten Zulassens.
Mhm.
Aber Beobachtung allein, dieses phänomenale Anschauen, das reicht natürlich nicht aus, um wirklich zu handeln. Und jetzt beschreibt der Text, wie aus diesem dunklen Sumpf heraus die eigentliche Tat entsteht.
Und da ruft er schon die nächste Göttin an. Er schreibt, wir sollen die Widersprüche lösen, indem wir, Zitat, imaginativ aus ihrer heiligen Geistigkeit, ihrer das Abenteuer suchenden Fantasie, unter der Obhut der Göttin Artemis, der Archontin des absoluten Seins heraus, handelnd vorgehen.
Artemis, genau.
Artemis ist die Göttin der Wildnis, der Jagd. Sie ist völlig ungezähmt, an absolut keine gesellschaftlichen Regeln gebunden.
Richtig.
Wenn du also in diesen trüben Wassern deiner eigenen Widersprüche stehst, hilft dir keine Logik. Du brauchst eine wilde, eine abenteuerlustige Fantasie, um einfach einen eigenen Weg nach vorne zu erfinden. Du handelst aus dem heraus, was er das absolute Sein nennt.
Artemis verkörpert da die radikale Authentizität. Sie macht absolut keine Kompromisse mit der moralischen Mehrheit, die wir vorhin hatten. Wenn du unter ihrer Obhut handelst, dann fragst du dich eben nicht mehr, was erwartet mein Chef eigentlich von mir? Oder was denkt meine Familie über diese Entscheidung?
Du blendest das alles aus.
Ja. Du handelst aus einer tiefen, fast schon spirituellen Intuition heraus. Du erfindest eine Lösung, die nur für dich in exakt diesem spezifischen Moment in deinem absoluten Sein Gültigkeit hat. Das ist eigentlich der absolute Gipfel der Subjektivität.
Und genau an diesem Punkt, da lässt mich der Text echt gegen eine Wand laufen.
Wieso?
Naja, weil dieser Satz, der mit der wilden, ungezähmten Artemis und dieser puren, egoistischen Subjektivität aufgebaut wird, der endet mit exakt drei Wörtern. Er schreibt, kategorisch imperativ Kant.
Ja, das ist der Twist.
Warte mal, das würde bedeuten, Kants unfassbar strenges moralisches Gesetz ist gar kein Käfig von außen, sondern eigentlich die ultimative innere Rebellion?
Genau das meint er.
Das dreht doch die klassische Philosophie komplett auf den Kopf. Immanuel Kant ist der absolute Inbegriff der vernunftbasierten Aufklärung. Sein kategorischer Imperativ fordert ja, dass man nur nach der Maxime handeln soll, von der man zugleich wollen kann, dass sie ein allgemeines Gesetz wird.
Richtig.
Wie kann denn bitte die radikalste, subjektivste Fantasie einer Wildnisgöttin plötzlich zum universalen, objektiven Gesetz eines preußischen Philosophen werden? Das wirkt im ersten Moment doch wie ein völliger Kurzschluss im Text.
Es dreht die Philosophie nicht nur auf den Kopf, es löst eigentlich das Grundproblem der Existenz auf. Und die Kausalität, der Mechanismus dahinter, der ist absolut faszinierend.
Okay, erklär mir das.
Lass uns das mal nachvollziehen. Warum handeln wir Menschen normalerweise unmoralisch oder egoistisch?
Weil wir uns selbst einen Vorteil verschaffen wollen.
Ja, weil wir unsere oberflächlichen Bedürfnisse, unsere Ängste oder den Druck der Gesellschaft befriedigen wollen. Das ist aber das Werk unseres berechnenden Verstandes, der in dieser Subjekt-Objekt-Spaltung gefangen ist. Er rechnet aus, was für uns am profitabelsten ist.
Ah, das ist das Ego, das das GPS programmiert, um einfach möglichst schnell und rücksichtslos ans Ziel zu kommen.
Völlig richtig. Aber... Und jetzt kommt's. Was passiert, wenn du all das abstreifst? Wenn du durch den Sumpf des Stücks wartest und deine Widersprüche einfach mal akzeptierst? Wenn du dich von Athene, Danae und Artemis leiten lässt?
Dann schäle ich diese gesellschaftlichen Schichten ab.
Ganz genau. Du schälst all diese Schichten der Erwartungen und des oberflächlichen Egos ab. Du gräbst dich so unfassbar tief in deine eigene Subjektivität hinein, bis du irgendwann auf den nackten Kern deines Seins stößt, auf das, was er das absolute Sein nennt.
Ah. Und weil wir ja letztendlich alle Menschen sind, ist dieser absolute nackte Kern bei uns allen gleich. Wenn ich mich durch den ganzen individuellen Schlamm meiner eigenen Ängste gegraben habe, stoße ich quasi auf den universellen Grund des Menschseins.
Exakt. Das wirft ein ganz neues Licht auf Kant. Wenn du aus diesem reinen, tiefsten, authentischsten Kern heraus handelst, dann handelst du automatisch nicht mehr aus so einem kleingeistigen Egoismus heraus.
Wahnsinn.
Eine Tat, die aus reiner Intuition, aus wahrhaftiger Schönheit und wilder Fantasie geboren wird, die ist in sich so rein, dass sie für alle Menschen Gültigkeit haben könnte. Die extreme Subjektivität durchbricht sozusagen den Boden und wird zur Objektivität.
Deine tiefste, ganz persönliche Wahrheit ist plötzlich ein allgemeingültiges Gesetz.
Ja, der kategorische Imperativ wird dir dann nicht mehr von deinem Verstand irgendwie von außen aufgezwungen, sondern er erwächst ganz natürlich als unausweichliche Konsequenz aus deinem tiefsten Inneren.
Und das ist der Moment, in dem die Spaltung von Subjekt und Objekt komplett kollabiert.
Richtig.
Wenn meine tiefste, wilde, innere Intuition exakt das Gleiche hervorbringt wie das höchste, universelle moralische Gesetz, dann gibt es ja keine Trennung mehr zwischen mir und der Welt. Ich bin die Welt. Und das Gesetz der Welt ist in mir.
Und damit, genau damit, sind wir am Ziel angekommen. Das ist diese Freiheit mit Y. Das Urvertrauen jenseits von Raum und Zeit.
Krass.
Wenn du weißt, dass du auf deine absolute Intuition vertrauen kannst und dass dieses Handeln im Einklang mit dem restlichen Universum steht, dann verschwindet die Angst.
Weil du nicht mehr kämpfen musst.
Genau. Du brauchst den Verstand nicht mehr als so einen schützenden Schild zwischen dir und der Realität, weil du einfach nichts mehr zu befürchten hast. Du hast ein Fundament gefunden, das nicht erschüttert werden kann.
Wow. Lass uns diese massive intellektuelle Reise noch mal ganz kurz ordnen. Wir begannen mit der Warnung, dass unser geliebter Intellekt zwar ein wunderbares Werkzeug, aber eben auch ein grausamer Sklaventreiber ist. Er zwingt uns in die Beobachterrolle und trennt uns von unserem eigenen Leben.
Mhm.
Um daraus auszubrechen, mussten wir lernen, die Normen der Mehrheit abzulehnen und stattdessen unseren Kompass völlig neu auszurichten. Wahrheit wird zur Intuition, repräsentiert durch Athene. Schönheit wird zur puren Hingabe, repräsentiert durch Danae.
Und wir haben verstanden, dass die unvermeidlichen Widersprüche des Lebens eben nicht von Verstand wegkalkuliert werden können. Wir müssen sie in den metaphorischen Sümpfen unseres Unbewussten schlichtweg akzeptieren, phänomenal anschauen.
Und schließlich haben wir dann erkannt, dass eine Handlung, die aus der ungezähmtesten, radikalsten Fantasie unseres absoluten Seins hervorgeht, paradoxerweise das universellste moralische Gesetz erfüllt. Der Weg nach ganz innen, der führt unweigerlich nach ganz außen.
Perfekt zusammengefasst.
Was für ein philosophischer Ritt. Wenn wir das Ganze aus den Höhen der Mythologie jetzt nochmal wieder auf den Boden unserer Lebensrealität holen, dann wird die Bedeutung extrem greifbar. Du, der diesen Deep Dive gerade hört, du lebst ja vermutlich auch in einem ständigen Zustand der Überanalyse. Wir wägen Karriereschritte ab, wir optimieren unsere Beziehungen, wir tracken unseren Schlaf, wir berechnen unser Leben quasi zu Tode.
Ja, das tun wir alle.
Dieser kurze Text von Ares Blütenreihen ist eigentlich ein Frontalangriff auf genau diesen modernen Lebensstil.
Es ist eine Erinnerung daran, dass wir das Leben nicht meistern können, indem wir uns ständig von ihm abspalten. Das Urvertrauen, diese Freiheit, die finden wir nur, wenn wir wirklich den Mut aufbringen, uns in den Sumpf unserer Gefühle zu begeben, und zwar völlig ohne den Rettungsring der Logik. Wir müssen riskieren, wieder wild, intuitiv und in einem gewissen Sinne grenzenlos zu werden.
Und genau mit diesem Gedanken möchte ich dich heute entlassen. Wenn du also das nächste Mal in einer dieser typischen Pro- und Kontralisten feststeckst, wenn dein Verstand verzweifelt versucht, eine Entscheidung logisch zu erzwingen, die sich in deinem Bauch eigentlich längst entschieden hat, was würde passieren, wenn du das metaphorische GPS für einen kurzen Moment abschaltest?
Einfach mal ausmachen.
Welche alltägliche, vielleicht schwierige Entscheidung, die du momentan mit erschöpfender Logik zerdenkst, könntest du schon morgen einfach mal der Archont in der Wahrheit, also deiner Intuition, überlassen? Stell dir vor, was möglich wäre, wenn du aufhörst, die Widersprüche deines Lebens immer reparieren zu wollen und stattdessen erlaubst, dass deine wilde, abenteuerlustige Fantasie dir den Weg zeigt. Bis zum nächsten Mal.